Wir haben heute Morgen schon einiges aus der Offenbarung gehört. Und als der Bruder auch so sprach, kamen mir auch Gedanken bezüglich der Lehre des tausendjährigen Reiches. Eine Lehre, die von vielen sehr hoch gehalten wird. Aber für mich ist da eigentlich immer sehr von Bedeutung, dass Christus selbst, der auch recht viel über das Endgericht und über die Ewigkeit gesprochen hat, nicht ein einziges Wort von diesem so gerne vertretenen tausendjährigen Reich sprach, sondern er sagte vielmehr, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so würden meine Diener dafür kämpfen. Und gerade bei dieser Aussage wäre ja eine gute Gelegenheit gewesen, von dem tausendjährigen Reich etwas zu sagen, wenn es denn im Plane Gottes gewesen wäre. Man sagt ja auch, dass während dieser tausend Jahre Gelegenheit sein wird, dass sich dann die Sünder bekehren. Aber was sagt der Hebräerbrief? Der sagt, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Für mich persönlich gibt es überhaupt gar keine Ursache, solch eine Lehre zu vertreten. Christus sprach auch oft vom geistlichen Leben. Und ich habe so überlegt und ich glaube, dass die Aussage richtig ist, dass alle Lebewesen Wasser benötigen. Und ohne Wasser kommen Lebewesen nicht aus. Und wir wissen auch um die Trockenheit, die zurzeit existiert. Schauen wir auf die Felder und Wiesen, dann sehen wir nicht grünes, sondern braunes Gras oder fast Heu. Die Trockenheit, sie hat es verursacht. Und wir haben da auch einen Vers aus der Offenbarung, Kapitel 14, und hier möchte ich jetzt hauptsächlich nur den Gedanken zum Schluss des Verses hervorheben. Offenbarung 14, Vers 15. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, schlag an mit deiner Sichel und ernte. Denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. Das soll auch der Gedanke für diese Stunde sein. Die Ernte der Erde ist dürr geworden. Bezüglich dieser derzeitigen Dürre hat ein Landwirt sich geäußert, dass er wohl von seinem Vater wusste, dass die letzte Dürre wohl in diesem Maße ungefähr 1959 war. Wir haben ja auch schon andere Dürrezeiten danach gehabt. Manche machen sich große Sorgen wegen der Klimaveränderung. Aber vor kurzem sprach ich dann auch mit einem Mann und ich erwähne auch dieses Wort dann gerne. Denn der Herr Jesus oder Gott selbst, der Vater, hat doch im 1. Mose 8, Vers 22 gesagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist göttliches Gesetz und Gebot. Und wenn auch phasenweise oder gebietsweise sich das Klima mal verändert, verschiebt, so bleibt es doch dabei, dass auch Sommer und Winter bleiben wird, solange die Erde steht. Was ist eine Dürre? Nun, eine Dürre ist eine längere Periode sehr trockener Witterung. Es regnet nicht. In Talsperren schrumpfen die Wasservorräte zusammen, die Gräser und Pflanzen verdorren, bei den Bäumen fallen frühzeitig die Blätter ab. Und in Niedersachsen, so habe ich gelesen, wird wohl die Getreideernte in diesem Jahr um 2 Millionen Tonnen geringer ausfallen, eben wegen der Trockenheit, wegen der Dürre. Und nun können wir uns ja die Frage stellen, wie kommt eine Dürre zustande? Ich sagte schon, wegen trockener Witterung. Aber kann es auch noch eine andere Ursache haben? Da wollen wir mal den Propheten Haggai aufschlagen. Kapitel 1, Vers 11. Da spricht Gott, und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Most, Öl und über alles, was auf der Erde kommt. Aus der Erde kommt, auch über Leute und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott sagt, auch über Leute und Vieh. Ich war vor kurzem für einige Zeit dort an der Nordsee. Man sieht dort oft die Schafe an der Küste grasen. Und ich bin dann öfters an einem eingezäunten Stück Feld oder Wiese, besser gesagt, vorbeigegangen. Dort grasten Schafe, was noch zu grasen war. Der überwiegende Teil war ganz einfach trocken. Und die Tiere lagerten sich da unter einem kleinen Baum und suchten Schatten in dieser Trockenheit und Wärme. Wenn Gott die Dürre ruft, dann kann es sein, dass Menschen mehr an Gott denken und auch zu beten anfangen. Davon habe ich auch schon gehört. Aber wir lesen in Haggai 2, Vers 17, dass das damals nicht so war. Da heißt es, denn ich plagte euch mit Dürre, Brandkorn und Hagel in all eurer Arbeit, dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Also hier hat Gott schon, so will ich es mal sagen, als Strafgericht Dürre und Trockenheit gesandt und Hagel und so weiter. Aber die Menschen kamen nicht zur Besinnung. Ihr habt euch nicht bekehrt. So verhärtet können Menschen Herzen werden, wenn sie weiter und weiter von Gott abkommen. Ja, diese Dürre verursacht sehr viel Schaden oder Not, speziell für Landwirte. Ein Rinderzüchter äußerte sich schon, ob er nicht Tiere schlachten muss, weil er zu viel von dem eingesammelten Winterheu vielleicht schon verfüttern muss. Und dann lohnt sich das irgendwann nicht mehr so richtig, die ganze Rinderzucht. Wir wissen ja auch um die Dürre, die Gott über das Königreich Ahab kommen ließ. Davon lesen wir im ersten Buch der Könige 17. Hier hat der Prophet ja die Dürre angekündigt. Und er sprach Elia, der Tisbiter aus den Bürgern Gileads, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Nun, in Israel fällt auch viel Tau, und schlaue Menschen haben das auch da schon so entwickelt, dass sie, glaube ich, über, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Frucht das war, ob Palmen oder was, so Folien gespannt haben, dass sich dann der Tau da sammelt, und dann gewinnen sie dadurch eben dieses Tauwasser im guten Maße, um auch das Feld zu bewässern. Aber nun hier hat der Prophet gesagt, es soll diese Jahre nicht regnen. Er hat nicht gesagt, wie lange. Aber wir wissen, dass es 3,5 Jahre waren, wo durchgehende Trockenheit existierte. Und die Not, die wurde größer und größer. Können wir uns das vorstellen, wenn zum Beispiel mal hier in Europa 3,5 Jahre kein Regen kommen würde? Wie würde die Menschheit reagieren? Die Preise würden sehr steigen, die Lebensmittel würden immer teurer werden. Und ich glaube doch, dass so manch ein gottentfremdeter Mensch wieder beten würde. ich meinerseits dachte, ich würde auch der Stadt oder mal irgendwo hinschreiben, sollte man doch dann einen Gebetstag ausrufen, dass Gott wieder Regen gibt und daran erinnern, dass wir einen Gott haben, der alles machen kann, der auch eine Dürre beseitigen kann. Gott kann auch schweigen und einem ganzen Volk nichts mehr zu sagen haben. Das kann Gott sehr wohl. Und wenn manchmal auch Kriegssituationen auftreten, Gott schweigt und lässt manch ein hochmütiges Volk wieder ganz niedrig und demütig werden. Und trotzdem, wenn Gott auch manchmal schweigt oder vielleicht auch den Regen zurückhält, wie auch zu Elias Zeiten, so sehen wir doch, dass er zu seinen Kindern und in dem Falle zum Propheten Elia doch weiter gesprochen hat. Da mit Elia blieb der Kontakt aufrecht und Elia hielt sich zu Gott. Die natürliche Dürre ist ja eine Seite unseres Lebens. Aber wie ist es mit der Dürre auf geistlichem Gebiet? Als Bibelleser, denke ich, wissen wir sehr wohl, dass es in der Zeit oder in dem Leben des Volkes Israels immer wieder Höhen und auch Tiefen gab. Und hielt der König sich zu Gott, besonders ja auch David, dann hatte auch das ganze Volk Israel eine Blütezeit erfahren. Und sie haben sich zu Gott gehalten, sie haben die Gesetze eingehalten und haben die Gottesdienste gepflegt. Gott segnete das Volk. Doch bevor David König wurde, dann lesen wir ja noch am Ende des Richterbuches, wie es auch damals gewesen ist. Denn da hat ja auch da oder dort der eine Gideon oder manche andere Richter, die haben auf Gottes Stimme gehört, haben wieder dafür gesorgt, dass es dem Volke Israel besser ging und sie nicht so viel Not leiden mussten mit den Feinden oder von den Feinden. Aber wir lesen doch im Richterbuch ganz zum Schluss an jeder Tat, was ihm recht deuchte, also was ihm recht erschien. Und das ist dann oft so eine zunehmende Not, wenn es auch in einem ganzen Volk geistlich bergab geht. Und im 1. Samuel 3, Vers 1 haben wir dann diese Aussage: Und da Samuel, der Knabe des Herrn, diente unter Eli, war des Herrn Wort teuer zu derselben Zeit und war wenig Weissagung. Oder nach der Elberfelder Übersetzung heißt es, das Wort Jehovas war selten in jenen Tagen. Es war eine Dürre auf geistlichem Gebiet. Wesentliche Ursache war ja auch der Priester Eli, der wesentlich anders hätte handeln sollen. Aber während dieser geistlichen Dürrenzeit wuchs da ein kleiner Knabe heran, ein erbetenes Kind, der Samuel, und er wuchs als treuer Diener des Herrn heran. Und dieser Samuel war für das ganze Land so wie ein milder Regen, der so wieder eine Abhilfe für diese geistliche Dürre schuf. Und ihr lieben jungen Menschen, wir brauchen solche Männer, solche jungen Menschen, wie Samuel es war, oder solche jungen Mädchen, die so in Treue Gott dienen. Ich hatte vor kurzem bei uns über Samuel gesprochen. Dabei habe ich auch erwähnt, dass doch eigentlich die Umgebung, wo Samuel aufwuchs, dort bei Eli, gottlos war. Ganz einfach gottlos, obwohl die Söhne Elis ja Priesterdienste da verrichteten, aber gar nicht nach dem Willen Gottes. Er hat sicherlich auch mitbekommen, wie manche Sünde dort geschah. Und dennoch diente der Samuel dem Herrn treu und wurde ein großer Segen für das Volk Israel während seines ganzen Lebens. Für die natürliche Dürre ist Gott verantwortlich. Aber welche Ursachen gibt es für die geistliche Dürre? Die Sünde oder auch der Ungehorsam der Menschen ist doch eine Ursache geistlicher Dürre und Not. Und wenn ein Mensch so in seinen Sünden dahinlebt, oder nehmen wir auch einen Menschen, der einmal Gott gedient hat, in der Liebe nachlässt, und ich möchte das auch mal hier so einflechten, wenn ich von geistlicher Dürre spreche, dann können wir das auch gleichsetzen mit einem Nachlassen der Liebe zu Gott, oder auch wenn wir von einem verdorrten Land oder Baum sprechen, mit einem Menschen gleichsetzen, der die Liebe zu Gott ganz verloren hat. Aber wenn nun ein Mensch eben mehr und mehr an Lebenswasser ermangelte, denn wir haben ja gesungen, trink von dem Wasser der Freuden, von der Quelle, die Jesus dir gibt, und er geht immer weniger hin zu dieser Quelle und trinkt immer weniger davon, dann wird der geistliche Mensch ganz einfach dürre, bis er zu guter Letzt ganz vertrocknet. Wir könnten auch sagen, der geistliche Mensch erstirbt. Was nun? Wie kann der Mensch denn wieder zu geistlichem Leben gelangen? Mit Pflanzen, glaube ich, sieht es schlecht aus. Wenn die einmal vertrocknet sind, dann sind sie dahin. Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber Gott sei Dank, die Seele, die da dürre geworden ist, die da vertrocknet ist, die darf durch die Gnade Gottes doch wieder neues Leben bekommen. Die darf wieder neu erblühen. Wenn ein Mensch eben in Sünde lebt oder von Gott abgekommen ist und seine Sünden verschweigt, dann wird der Mensch immer trockener und er wird dürrer und dürrer. Diese Erfahrung hat auch David gemacht in seinem Leben. Und das Wort gibt uns so ganz deutlich Aufschluss, was man tun muss, wenn es im Leben Dürre geworden ist. Wir lesen im Psalm 32 in den ersten 4 Versen. Es ist ein Psalm Davids, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetaten nicht zugerechnet, in des Geist kein Falsch ist. Also zuerst lobt er Gott und dankt, wohl dem, dem die Sünden vergeben ist. Und da können wir sagen, wie herrlich ist das, wie glücklich wird der Mensch, wie ruhig wird er in seinem Leben. Aber dann schreibt er weiter, denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Deine Hand war Tag und Nacht, so heißt es hier, schwer auf mir. Was sagt uns das? Das sagt, dass der Geist Gottes mahnt und das Gewissen plagt. Du bist ein Sünder, du gehst so verloren, du kannst so nicht vor dem ewigen Gott bestehen, wenn du von dieser Erde gehst. Und der Mensch, er wird angesprochen und Gott möchte doch, dass der Mensch wieder zurechtfindet, dass er zu dem Herrn findet. Und solange der Mensch sich windet und dreht und die Schuld von sich weist und sagt, ich bin nicht schuld, der andere ist schuld, ich bin nicht die Ursache, der andere hat zuerst angefangen, wie manchmal so Menschen denken, wie auch der König Saul, und die Schuld von sich schob. Das Volk, das hat ja die Tiere verschont. Aber nachher, als es darum ging, dass sie einiges verbannt haben, dann sagte er, wir haben verbannt. Aber von sich schob er doch die Schuld. Und so konnte er vor Gott nicht klarkommen. Aber hier der König David, er beschreibt es so, es wurde in meiner Seele ganz, ganz dürre, ganz trocken wurde es in meinem Herzen. Aber so blieb es nicht, so braucht es auch bei dir nicht zu bleiben, wenn du so dürre und trocken bist. Wie steht es eigentlich mit dir in deinem Leben? Empfindest du noch dass du täglich von dieser Quelle trinkst und dein geistliches Leben gewässert wird und du grüne Blätter trägst, wenn es auch mal, sag ich mal, auf geistlichem Gebiet Probleme gibt oder wenn du angefochten wirst. Und als nun David so unter der Hand des Herrn gebeugt war, dann heißt es in Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Und da können wir sagen, so einfach ist das. Wenn die Sünde dich drückt und wenn du weißt, du bist trocken geworden im geistlichen Leben, dann bekenne das ganz einfach dem Herrn und sage es ihm ganz einfach mit kindlichen Worten und bekenne deine Übertretungen oder dein Zu-Kurz-Kommen oder deine Trägheit und deine Lauheit oder Lieblosigkeit. Und indem du das so dem Herrn bekennst, dann sagt David, da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Also in diesem einen Vers ist ein ganzes Kapitel Theologie drin enthalten. Das Bekennen, das Vergeben, dass Gott vergibt und dass der Mensch dann ein glücklicher Mensch wird. Und Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Also die Ursache geistlicher Dürre ist einmal die Sünde. Aber Gott schweigt auch, wenn sich Menschen absolut nicht sagen lassen wollen. Ich führte schon Eli an, hier war es so. Gott hatte Eli nichts mehr zu sagen, aber dem Samuel offenbarte er, was er jetzt tun wird. Gegenüber Eli war Stillschweigen. Und wir lesen in Jesaja 42, Vers 14 und 15, ich schweige wohl eine Zeit lang und bin still und halte an mich. Nun aber will ich wie eine Gebärerin schreien, ich will sie verwüsten und alle verschlingen. Ich will Berge und Hügel verwüsten und all ihr Gras verdorren und will die Wasserströme zu Inseln machen und die Seen austrocknen. Ich will eine Dürre kommen lassen, so sagt Gott hier. Und wenn Menschen endlich in sich gehen, dann kann diese Dürre in der Seele in ein fruchtbares Land umgewandelt werden. Und dazu lese ich Jesaja 35, die Verse 7 und 8. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürr gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Da zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird daselbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige Weg heißen wird, dass kein Unreiner darauf gehen darf. Und derselbe wird für sie sein, dass man darauf gehe, dass auch die Toren nicht irren mögen. Und wenn Gott sagt, er wird so sein, dass die Toren nicht irren mögen, dann heißt das, dass er so einfach, so klar zu beschreiten ist. Und das hat Christus klar und deutlich gelehrt. Es ist ja eine Prophetie auf das Zeitalter des Herrn Jesu, auf das Evangeliumszeitalter. Und wenn der Mensch sich zu Gott bekehrt, dann geht er auf diese heilige Bahn. Wir könnten auch sagen, auf den schmalen Weg. Und diese Veränderung im Leben eines Menschen, das bewirkt Gott. Wir lesen im Psalm 36, Vers 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, bei Christus. Da ist die Quelle des Lebens. Der Herr Jesus, er gibt das Wasser, wo ein jeder Mensch daraus trinken darf. Wir singen auch das schöne Lied, trinkt ein Vogel aus der Fülle frischen Sees und dürstet noch. Und wir alle Menschen, alle Kinder Gottes auf der ganzen Erde können aus dieser Quelle des lebendigen Wassers beim Herrn Jesus trinken und trinken und die Quelle wird nie versiegen. Und schauen wir auf geistlichem Gebiet, müssen wir doch sagen, die Dürre auf religiösem Gebiet nimmt zu. Vor kurzem las ich mal so eine Statistik Jahr für Jahr, wie hoch die Kirchenaustritte sind. Ja, immer wieder haben Menschen kein Interesse mehr. Und wenn sie vielleicht noch Kirchenmitglieder sind, aber das Aufsuchen einer Kirche ist noch was ganz anderes. Da sieht man hauptsächlich zu Ostern oder auch zu Weihnachten, dass die Parkplätze vor der Kirche sehr gefüllt sind, aber sonst wenig. Viele Menschen beschränken sich auf ein allgemeines Wald- und Wiesenchristentum. Sie sind so mit ihrer geringen Frömmigkeit zufrieden, sagen sich, ich bin ja als Kind getauft, vielleicht auch konfirmiert worden. Sie haben ein gewisses förmliches Bekenntnis, ab und zu gehen sie vielleicht zur Kirche, und das ist so dieses allgemeine Christentum, womit so leider so sehr viele Menschen zufrieden sind. Aber solange sie nicht wie David gehandelt haben und ihre Sünden bekannt haben, wie er sagte, und ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, dass man sie dem Herrn Jesus sagt und ihm um Vergebung bittet und dann auch wacht und betet, dass man nicht wieder sündigt, solange das ein Mensch nicht macht, solange er diesen Schritt nicht geht, solange ist er ohne Erlösung und ein heilloser Mensch, ferne von Gott. Wohl ein Bekenntnis ist vorhanden, aber keine Erlösung, keine Wiedergeburt. Und wie ist es so in den Gemeinden, auch unter den Jugendlichen oder auch unter den Erwachsenen, wie sind die Besuche der Bibelstunden? Und von einer Gemeinde weiß ich, da waren früher vielleicht so 96% oder 94%, die mittwochs die Bibelstunden besucht haben, also sonntags waren 100 und mittwochs fast 100, nicht ganz. Aber mit der Zeit ist das auch weniger geworden. Und ich höre ja auch, wie andere Geschwister das manchmal so sagen, wie mager ist der Bibelstundenbesuch. Und vielleicht noch magerer die Beteiligung der Gebete in diesen Stunden. Ja, vor mehr als 20 Jahren, dann hatten wir mal eine Jugendstunde und da haben bis auf eine, ich glaube, wir waren damals um die 20 Jugendliche, bis auf eine Jugendliche, glaube ich, alle gebetet. Ja, das erfreut das Herz. Dann ist man doch glücklich im Herrn, dass auch durch die Gebete bezeugt werden, da ist doch Leben aus Gott. Ich habe Ursache, Gott zu danken, ich will meinen Gott loben und meinen Gott preisen. Auch das nimmt leider mehr und mehr ab. Aber Geschwister, ist das nicht auch ein Hinweis darauf, dass die Trockenheit zunimmt? Ich will jetzt in dem Sinne nicht von Dürre sprechen, aber wie können oder wo können wir auch hier die Ursache suchen? Es liegt manchmal an Jugendlichen selbst, wenn wir jetzt die Jugendlichen einmal betrachten. Aber wie ist es denn auch bei den Eltern? Ist da dieses pulsierende geistliche Leben? Blüht euer geistlicher Baum? Ist der grün, wie wir es auch im Psalmwort lesen? Oder merken die Kinder auch, wie der geistliche Baum der Eltern mehr und mehr verwittert und nicht mehr so viel grüne Blätter dran sind, wie sie früher mal gewesen sind? Das ist doch im Haus bemerkbar. Und wenn nun in der einen und der zweiten und sechsten und siebten Familie das geistliche Leben trockener und trockener wird, dann ist natürlich die Folge, dass es gesamt in einer Gemeinde auch trockener wird. So möge Gott auch uns dieses in dieser Stunde in Erinnerung rufen, und wir wollen uns auch fragen, sollte es nicht besser bei uns werden, persönlich im Einzelnenleben, in der Familie? Wollen wir nicht auch dazu beitragen, diese zunehmende Trockenheit zu beheben oder zu wenigstens einen Stillstand eintreten zu lassen? Und dass wir sagen, ich will mein geistliches Leben vertiefen, will mich noch mehr an Christus halten, noch mehr aus dieser Quelle trinken. Ich sprach vor kurzem mit einem Familienvater, der auch nach seiner Erkenntnis bemüht ist, Gott zu dienen. Und dann begegnete ich seine Tochter und da merkte ich auch, ja, hier so ein paar Armbänderchen, so das ganze Aussehen zeugte davon, dass es wohl nicht mehr so ist, vielleicht in ihrer Einstellung, Gesinnung, Gott zu dienen. Sie ist so dem modernen Christentum zuteil geworden oder zugefallen. Dann sagt der Vater so: Zuerst hat die Tochter mich beschuldigt. Ich habe zu wenig Glauben oder dies und das ist nicht in Ordnung. Jetzt ist die Tochter zweimal in den USA gewesen, auch einmal auf der Hochzeit. Jetzt bin ich wieder nicht gut. Sie ist mehr moderner geworden und ich bin wieder nicht richtig. Ja, sage ich, so ist das oft im geistlichen Leben. Wenn man erst zu sehr rechts ist und alles nicht streng genug sein kann, dann schlägt es nachher um ganz nach links und dann ist wieder alles nicht leicht genug. Dann sitzt man wieder auf der anderen Seite und tadelt die anderen, dass sie auch wieder nicht richtig sind. Ja, der Gotteswort lässt uns ja durch Johannes sagen, die Ernte ist dürr geworden. Jede Dürre hat ja zur Folge, dass die Ernte geringer ausfällt oder vielleicht absolut nichts mehr geerntet werden kann. Das ist ein Naturgesetz und trifft selbstverständlich gleichermaßen auch auf unser geistliches Leben zu. Trinken wir wenig aus der Quelle des lebendigen Wassers? Lesen wir wenig aus Gottes Wort? Beten wir immer weniger? Natürlich wird das geistliche Leben dürrer und wird weniger, bis man sich nachher auch eingestehen muss, ich hatte mal was, aber habe jetzt nichts mehr. Ich habe nicht mehr das, was ich einmal besaß, nachdem ich mich bekehrte. Und nach Gottes Wort können wir wohl sagen, dass das Ende der Zeit eine sehr dürre Zeit sein wird. Können wir das biblisch begründen? Ich lese einmal aus Lukas 18, Vers 8. Lukas 18, Vers 8, der zweite Teil. Denn wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Da können wir doch nur beten, mein Gott, stärke doch meinen Glauben, dass ich doch zu denen gehöre, bei denen du noch Glauben finden wirst. Aber alleine diese Aussage bezeugt doch, es wird Dürre sein, genauso wie auch dieses Wort aus der Offenbarung sagt, die Ernte der Erde ist dürr geworden. Christus wird dann kaum noch treue Menschen und wird kaum noch Glauben finden. Auch ist das prophezeit, die Untreue wird zunehmen, die Unzuverlässigkeit auf geistlichem Gebiet wird auch mehr und mehr zunehmen. Es wird alles trockener werden bis zur großen Dürre. Oder wir lesen Matthäus 24, Vers 12, und dieweil die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wir wurden heute Nachmittag ermahnt, doch auch uns zu prüfen, ob wir in dieser Liebe stehen. Aber auch das ist eine Prophetie auf die Endzeit. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und jemand schrieb dazu, bei vielen wird die Liebe zu Christus und zu seiner Lehre und der Liebe zueinander erkalten. Also diese drei wesentlichen Punkte. Wenn man vom Erkalten der Liebe spricht, das Erkalten der Liebe zum Herrn Jesus, das Erkalten der Liebe zu der Lehre, zu der reinen biblischen Lehre und auch die Liebe zueinander, zum Bruder, zur Schwester und so weiter, das wird mehr und mehr erkalten. Und das ist auch die zunehmende Not dieser Zeit, wenn das auch manche vielleicht nicht so sehen sollten. Und Christus sagt hier auch weiter in Vers 10, Matthäus 24, dass auch manche das Christentum ganz aufgeben werden und werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und weiter sagt er auch in Vers 11, dass einige die Schrift verdrehen werden und auch als Verführer andere verführen werden. Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und das sollte uns doch was zu sagen haben, wenn Gottes Wort sagt, es werden viel falsche Propheten auftreten. Ich glaube nicht, dass damit nur der Buddhismus und Islam gemeint ist, sondern vielmehr auf religiösem Gebiet, auf dem christlichen Gebiet. Menschen, die sich Christen nennen und doch nicht die Wahrheit verkündigen. Sonst würde das Wort ja nicht viel hier auch erwähnt werden. Manche verlieren eben auch die Liebe zur Wahrheit und fühlen sich auf ihrem Irrweg so sicher und gehen dahin und lassen sich auch nichts mehr weiter sagen. Und manche klagen, hört man auch, dass die Menschen da oder dort nicht mehr genug Speise für ihre Seele bekommen und dass sie sozusagen geistlich hungern. Aber da ist dieses prophetische Wort aus dem Propheten Hesekiel, wo Gott selbst sagt, er will sich um seine Schafe kümmern. Hesekiel 34, Vers 12. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, also will ich meine Schafe suchen und will sie retten von allen Örtern, dahin sie zerstreut waren, zur Zeit, da es trüb und finster war. Das wird auch als prophetisches Wort genommen auf den Beginn der Reformation um 1880, wo ein Teil der Wahrheit da war, aber doch noch nicht alles, dass es trüb und finster war. Und dann heißt es, ist es auch weiter in Vers 15, ich will selbst meine Schafe weiden und will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Und so gab es auch immer wieder so Phasen, wo es vielleicht so trüb und finster war oder nicht so ganz hell war, aber wo Gott dann Menschen auch gebraucht hat, wie zum Beispiel Luther, dass das Wort der Wahrheit mehr und mehr durchbrach und die Menschen mehr und mehr zu der Erkenntnis kommen konnten und sich fragten, was will der Herr von mir? Und dann hat der eine mehr eine Wahrheit hervorgehoben, der andere, so dass sie ein wohlgefälliges Leben vor dem Herrn führten. Der Jesus ist der gute Hirte. Und ich fahre dann und wann mal bei uns in so Salzsalin mit dem Fahrrad dorthin. Und dann kam ich mit einem älteren Mann ins Gespräch. Ja, und dann sagte er, ich habe damals auch im Unterricht gelernt, der Herr ist mein Hirte. Das ist wohl Psalm, weiß ich, 68, was er da erwähnte. Ja, sage ich, das ist nicht der Psalm. Das ist Psalm 23. Und nach einiger Zeit begegneten wir uns wieder. Dann begrüßt er mich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist dann auch schön, wenn auch Menschen, die so in der Welt leben, sich doch nochmal dann und wann an ein Wort erinnern, das sie gelernt haben. So heißt es dann auch so, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also, liebe Seele, wenn du empfindest, dass du trocken bist in deinem Herzen oder dass es sehr, sehr dürre geworden ist mit der Zeit, denn das ist so die Arbeit des Feindes, die er, denke ich, mit Vorliebe betreibt. Nicht, dass der Mensch manchmal von einem Tag zum anderen in Sünde fällt, passiert auch, aber ich glaube, vielmehr versucht er den Menschen so über Jahrzehnte vielleicht müde werden zu lassen, trocken werden zu lassen und nach dieser Trockenheit tritt dann eben die komplette Dürre ein im geistlichen Leben. Und wenn nun die Liebe oder auch das geistliche Leben mehr und mehr verdorrt in der Seele eines Menschen, dann nimmt die Dürre zu und die Frucht des Geistes ab. Und wir könnten das vielleicht wie so bei einer Schlauchwaage im Bild sehen. Wenn nun diese Trockenheit auch mehr und mehr zunimmt, dass immer weniger Wasser wird in der Seele, dann nimmt auch das geistliche Leben mehr und mehr ab. Es wird immer weniger, bis man nachher auch feststellen muss und sich fragen muss, was ist dann noch an geistlichem Leben? Was ist dann noch an frischem Wasser, das der Herr Jesus uns geben will? Die Zeit der Ernte kommt immer näher. Die Zeit der Ewigkeit kommt näher für uns persönlich. Das Weltende kommt immer näher. Und da stellt sich doch immer wieder für einen jeden die Frage, bist du bereit? Hast du Leben aus Gott? Ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Also an Christus mangelt, oder Christus ist nicht dafür verantwortlich, wenn dein Leben dürre ist. Das ist der Mensch, der selbst dafür verantwortlich ist, wenn es weniger und weniger und trockener wird im geistlichen Leben. Und Gottes Wort warnt uns ja auch bezüglich der Endzeit ganz deutlich, sodass auch keiner eine Entschuldigung haben wird. Und wir als Kinder Gottes, die wir noch an der Quelle des lebendigen Wassers wohnen und leben, wir sollen wachen und beten, dass wir nicht die Liebe zu Christus, zur biblischen Lehre, zur Wahrheit und zu den Geschwistern verlieren. Aber nun frage ich auch dich zum Schluss, hast du vielleicht doch schon alles verloren und bist ganz dürre geworden im geistlichen Leben? Christus gibt Leben und volles Genüge, das ist ganz sicher. Und Gott möchte auch in deinem Herzen gnädigen Regen geben. Und was du zu tun hast, das habe ich ja schon erwähnt, so wie David, da bekannte ich dir meine Sünden und du vergabst mir meine Schuld. Und ich glaube, als Volk Gottes dürfen wir auch immer wieder beten, Herr Gott, gib uns doch mehr gnädigen Regen. Wir brauchen das in dieser Zeit, auch in diesen Tagen. Und dann lese ich abschließend aus Hesekiel 34, Vers 26, ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein. Und das dürfen wir auch manchmal so persönlich empfinden. Oder manche Geschwister haben auch das schon bezeugt, dass sie vielleicht Fragen hatten über Gottes Wort und dann in den Gottesdiensten saßen und die Antwort bekamen. Gnädiger Regen floss in ihr Herz hinein. Und diesen Regen brauchen wir fürs Land. Da dürfen wir auch darum beten. Gott, gib auch wieder Regen, dass die Früchte wachsen, aber gib doch vor allen Dingen geistlichen Regen. Amen.